John Wesley hat etwa einmal im Jahr mit seinen Mitstreitern in der methodistischen Erweckungsbewegung Englands so einen Erneuerungsgottesdienst gefeiert. Und in dem gab es einen Text, den er da formuliert hatte, mit dem starte ich mal. Er sagt da Folgendes: Christus hat viele Dienste, die getan werden müssen. Einige sind leicht, einige sind schwer. Einige bringen Ehre, andere bringen Schmach. Einige entsprechen unseren natürlichen Neigungen und Begabungen, andere widersprechen ihnen. In einigen können wir Christus und uns selber gefallen. In anderen können wir Christus nur gefallen, wenn wir uns selbst verleugnen. Die Kraft aber, all dies zu erfüllen, ist uns verheißen in Christus, der uns stärkt. Über die Predigt habe ich geschrieben, die anderen glauben mit Handicap. Das ist ein altes englisches Wort, dieses Wort Handicap. Ich habe extra nochmal nachstudiert. Genau, also ein paar hundert Jahre alt, ursprünglich aus dem Tauschhandel. Da, bei diesem Tauschhandel wurde also die Hand in die Kappe, in die Mütze gesteckt und spätere Zeit kam das aus der Sportswelt, dieser Begriff, nämlich aus dem Pferderennen. Wenn es da ein Pferd gab, das war offensichtlich bevorteilt, dann haben das irgendwelche Leute neutral beurteilt und dann bekam das bevorteilte Pferd zum Beispiel ein zusätzliches Gewicht. Das Anliegen, also ein Handicap. Und der Sinn war eigentlich bei diesem Wettkampf, gleiche Bedingungen zu schaffen, gerechtes Rennen zu ermöglichen. So, das ist also der Hintergrund von Handicap. Ich denke dabei an eine Last, eine Beeinträchtigung, die man so mit sich rumschleppt. Und du weißt, was ich heute damit meine, wenn du schon mal gedacht hast, ach, wenn nur das nicht wäre, dann könnte mein Leben so viel leichter sein. Also mancher denkt da an Migräne oder einen schrecklichen Nachbarn, der einfach nicht umziehen will. Aber es geht auch andersrum, ne? dass ich sage, wenn ich nur das hätte, was mir versagt bleibt, wäre ich glücklicher. Also da ist es ein dauerhafter Mangel, eine Sehnsucht nach einem Partner, nach einem Kind. Also, wenn ihr das so schon mal gedacht habt, dann wisst ihr, was ich damit meine, mit dieser Art Handicap. Jakob, nachdem Israel seinen Namen hat, der hatte einen bleibenden Hüftschaden. Gott hatte ihm diesen Hüftschaden zugefügt. Das war für Jakob ein Handicap. Und wenn ich es richtig verstehe, dann hinkte er seit dieser Nacht, wo er mit Gott gekämpft hatte, jeden Tag seines Lebens. Jede Bewegung, Hüftschaden, bedeutete Schmerz. Und Gottes Bestimmung für Jakob war, Nomade zu sein, unterwegs zu sein. Seltsam, ne? Wilhelm Busch, der begnadete Evangelist und Prediger im 20. Jahrhundert, der hat einmal in einer Biografie erzählt, dass er einen Schmerz mit sich herumtrug, der einfach nicht aufhören wollte. Zwei Söhne hatte er gehabt und beide sind verstorben. Der eine schon früh als Kind und der andere Sohn so verheißungsvoll. Er sagt, das war so eine Künstlernatur, so ein feiner Mensch. Und er wurde gezwungen, in den Krieg zu ziehen und fiel. Und irgendwann sagte der Wilhelm Busch einem Seelsorger, ich bin gerufen für junge Menschen und meine beiden Söhne wurden mir weggerissen. Ich komme nicht drüber weg. Und der Seelsorger sagte zu ihm, wenn du nicht drüber wegkommst, dann musst du drunter bleiben. Und das hat Wilhelm Busch auch versucht. Und er hat anderen Christen immer wieder gesagt, ja, Christen haben einen starken Trost, aber der Schmerz bleibt. Sowohl Wilhelm Busch als auch Jakob, der Sohn von Isaak, haben bis zu ihrem Lebensende Gott vertraut. Ihr Glaube hat viele inspiriert und ermutigt. Ihr Handicap wurde ihnen nicht erleichtert oder abgenommen. Sie lernten einen Glauben, der mit Handicap lebte. Im Hebräerbrief ist diese einprägsame Auflistung von Menschen des Glaubens im Alten Testament. Zum Ende kommt ein Abschnitt, den ich nie so richtig mochte, muss ich ehrlich sagen. Der hat für mich so etwas Tragisches, so etwas Hartes. Ich lese das mal in einer anderen Übertragung. Andere aber, die Gott auch vertrauten, wurden derbe gefoltert, weil sie lieber sterben wollten, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung, wieder neu Leben zu bekommen, gab ihnen Kraft. Andere wurden ausgelacht oder sogar gefoltert. Einige wurden mit Steinen erschlagen, andere zersägt, wieder andere wurden geköpft. Andere zogen in Sperrmüllklamotten um die Häuser, hatten mega Hunger, wurden gemobbt oder geschlagen. Sie hatten kein Zuhause, lebten unter den Brücken und in alten Bruchbuden. Und doch waren es Menschen, die echt zu schade waren für diese Welt. Diese Menschen hatten eins gemeinsam. Gott freute sich voll über sie, weil sie ihm so sehr vertrauten. Zuvor wird erzählt, wie die einen durch ihren Glauben Wunder erlebten. Sie glaubten Gott und der stellte sich sichtbar zu ihnen. Sie besiegten grausame Feinde. Gott rettete sie aus Todesgefahr. Sie konnten sogar das politische Geschehen eines störrischen Volkes zum Guten wenden, durch Glauben. Sie erlebten, wie Gott seine Zusagen erfüllte. Und wo es ihnen an Kraft fehlte, da wurden sie von Gott gestärkt. So, dass sie zu Helden wurden, die mutig und siegreich kämpften. Frauen, die Gott vertrauten, erlebten sogar, wie Gott ihre verstorbenen Kinder wieder lebendig machte. Das ist wahr und so handelt Gott. Das darf Glaube erleben. Das sind die einen, die aufgrund ihres Glaubens das Eingreifen Gottes erlebten, der alles zum Guten wendet. Wunderbar. Und jetzt setzt der Hebräerbrief fort, es gibt noch die anderen, die Gott vertraut haben, die nicht gerettet wurden, sondern gefoltert wurden, misshandelt wurden, gestorben sind. Es gibt die anderen, die flüchten mussten und dauerhaft keinen Ort zum Wohnen mehr hatten, die heimatlos blieben, bis sie gestorben sind. Es gab die, die Mangel durchmachten und im Elend blieben. Die Nöte hörten nicht auf, sie wurden abgelehnt und zwar bis zu ihrem Ende abgelehnt und haben keine Anerkennung gefunden. Das war ein Elend. Wenn wir diese anderen anschauen, dann können leicht falsche Gedanken entstehen. Zum Beispiel, wenn Christen im Elend leben und eine Krankheit nicht weicht, wenn ein Handicap sie dauerhaft niederdrückt, sieht es nicht so aus, als ob Gott ungerecht handelt? Also scheinen die einen, die Leidenden glauben, vielleicht Gottes Stiefkinder zu sein. Und die anderen, die Heilung erleben, die Rettung erleben, das sind deine Lieblinge. Da stimmt das, dass wir dauernd singen, Gott liebt mich. Wahrscheinlich gab es doch diese Gedanken durch alle Zeiten. Man bewunderte die einen, Glaubenshelden, und sah mitleidig auf die anderen. Bedauernswerte Opfer, würde man wahrscheinlich heute in Deutschland sagen. Manche sind ja noch weitergegangen. Sie haben sich gesagt, Gott kann ja nicht ungerecht sein, dann muss es an den Leuten liegen. Und da galten dann nur die als Glaubensmenschen, die aus der Not rausgekommen sind und die Heilung erlebten. Vielleicht traute man sich nicht ganz, den Leidenden den Glauben abzusprechen, aber sie scheinen doch dann Glaubende zweiten Grades zu sein, die hinter den wahren Glaubenden so ein Stück doch zurückstehen. Haltbar sind solche Anschauungen nach der Heiligen Schrift nicht. Darf ich den Glauben der anderen, die Gott in ihrer Schwachheit und ihrem Leiden verherrlichen, in Zweifel ziehen? Zumindest der Hebräerbrief lehrt uns etwas anderes. Nicht geringer sind sie. Es heißt sogar, die Welt war dieser Kostbarkeit gar nicht wert. Und interessanterweise beschreibt der Hebräerbrief in diesem Abschnitt, den ich mühsam finde, keine Opfer. Er bemitleidet sie überhaupt nicht. Er sagt, es sind Vorbilder. Er stellt sie uns vor Augen, weil sie uns anspornen, weil ihr Leben eine Botschaft hat und ihr Glaube. Hier werden beide Arten von Glaubensvorbildern nebeneinander gestellt. Schaut euch die einen an und schaut euch die anderen an, wie sich ihr Glaube zeigt, und lasst euch davon anfeuern. Euch in eurem Kampf, in dem ihr steht. Denn wir sehen, wie bei den einen und bei den anderen durch den Glauben es möglich ist, die Kämpfe durchzuhalten und ans Ziel anzukommen. Beide werden einander gleichgestellt. Und dann lesen wir noch etwas, nämlich wie diese Zeugen für die Wahrheit von Gott beurteilt werden. Sie haben mit ihrem Leben Zeugnis abgelegt für diese unsichtbare Wirklichkeit Gottes. Und sie hofften auf das, was noch nicht zu sehen war. Und nun sozusagen im Bild sprachlich steht Gott selber auf, stellt sich auf ihre Seite und kommt zu einem ganz anderen Urteil als die Welt. Er stellt ihrem Glauben ein gutes Zeugnis aus. Er bestätigt sie. Da heißt es, man kann das in verschiedenen Übersetzungen nachlesen, Vers 39, ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Martyreo, Martyrium, was nur, dass Gott hier der Zeuge ist, der für sie eintritt. Lassen wir uns also nicht hinreißen, diejenigen gering zu schätzen, die Gottes Wort ehrt. Ich merke immer wieder, Gott mutet denen, die glauben, manchmal ganz enorme Spannung zu. Er hört unser Gebet und greift mächtig ein. Und unendlich viel sind offensichtlich seine Möglichkeiten, sich zu verherrlichen und Menschen im Glauben zu bestärken. Der Vater im Himmel kann mit Einzelnen, sogar mit ganzen Gemeinden, den einen Weg wählen oder den anderen. Er hat das auch getan. Ich höre auf die Botschaft von Hebräerbrief und begreife also, der Glaube erweist sich also sowohl in Sieg und Rettung, in Heilung und Erweckung. Und der Glaube erweist sich genauso in Leiden und in Sterben, das ich glaubend durchlebe. Im Nichtempfang und im Mangel. Paulus sagt sogar, beides ist ihm vertraut. Sogar im Schweigen Gottes. In beidem zeigt sich Lebendigkeit und Kraft des Glaubens. Die Bereitschaft, das Schwere auszuhalten, sogar Sterben, ist fast wie ein Siegel. Und manchmal hat man den Eindruck im Alten Testament, hier half Gott und hier half er nicht. Die einen haben Wunder gesehen und die anderen haben sich erinnert, dass er Wunder mal getan hat, aber sahen sie nicht. Die Gemeinde Jesu steht ja immer in der Herausforderung und immer im Kampf. Entweder in Verfolgungszeiten oder in Versuchungszeiten. Und immer ist unser Glaube herausgefordert. In Verfolgungszeiten wird unser Glaube vor die Wahl gestellt, manchmal durch die Welt, durch andere Menschen, durch Systeme, durch Ideologien. Sie wird vor die Wahl gestellt, Misshandlung oder Gefängnis oder Ausgrenzung, manchmal sind es Einschränkungen, soziale Ächtung. Unser Glaube wird sozusagen vor die Wahl gestellt, ihn aufzugeben, uns anzupassen, und die Hoffnung ist manchmal, dann wirst du in Ruhe gelassen. Und hier wird beschrieben, hier gab es Menschen, die haben Elend und Heimatlosigkeit gewählt durch ihren Glauben. Sie verzichteten auf Vorteile und auf das angenehme Leben, weil sie eine stärkere Hoffnung hatten. Verfolgungszeiten. In Versuchungszeiten, da geschehen auch Dinge, die ich nicht gewählt habe. Zum Beispiel ist es hier ein Handicap, eine Last, ein Mangel. Die stellen meinen Glauben vor die Wahl. Die fordern meinen Glauben heraus. Und auf einmal komme ich im Glauben vor die Frage, verbittere ich? Gebe ich auf? Wende ich mich von diesem Gott ab, der mich doch eigentlich lieben soll? Oder sage ich ja zu dem Leben, in das er mich hineinstellt? Zu dem Kampf, in den er mich hineinstellt? Und sage, Herr, trag du mich durch. Wieder ist mein Glaube vor die Wahl gestellt. Und auch da kann ich mich lossagen oder müde werden oder versteinern. Und die Frage ist, glaubst du mit Handicap? Und dein Glaube legt Zeugnis ab für die unsichtbare Welt, auf die du hoffst. Für den Herrn, den du liebst, auch wenn das Leben schwer ist. Und die Bibel sagt, das ist eine kostbare Botschaft und eine kostbare Gnade für die Welt, nur dass sie häufig der gar nicht wert ist. Gott ruft uns auf verschiedene Wege. Manchmal lässt er uns aufblühen und voller Energie den Herausforderungen trotzen. Manchmal gewährt er uns Erfolge und Siege. Als ich Jesu Ruf in die Uckermark gefolgt bin, da war das zunächst mal ein riesiges Vorrecht für mich. Ich merkte, Jesus hat was vor. Und wisst ihr, das ist ein Vorrecht, wenn man mit Jesus in etwas hineingehen darf, wo du merkst, er hat einen Plan. Du bist mittendrin in einem Wunder. Da geschehen Sachen, Pionierarbeit, die waren vorher noch nie da. Was für ein Vorrecht. Was für ein Vorrecht, direkt Schritt für Schritt mich führen lassen dürfen von ihm und zu sehen, wie er handelt. Zeitgleich passierten Dinge, die ich nicht kapierte. Da war ich so ein bisschen jammermäßig drauf. Es war nämlich so, als wenn Gott kontinuierlich meine Kräfte reduziert. Ich dachte, für so eine Arbeit muss ich doch aufblühen an Kräften. Ich müsste mehr Energie bekommen. Und es war von Jahr zu Jahr, als wenn Gott jedes Mal meine Kräfte noch weiter reduziert. Dann kam dieser Schmerz noch dazu, dann kamen Konzentrationsschwächen dazu. Dann ich durfte und sollte anderen Hoffnung weitergeben und kämpfte mit Depressionen. Da sage ich, Herr, ich glaube, ich bin der Falsche. Ich dachte, unser Leben, auch als Familie, als Ehe, das sollte doch ein Beispiel sein, wo Leute strahlendes Licht erkennen. Und wir hatten so Mühe. Ich fand uns so überhaupt nicht vorbildlich. Ich sagte, Herr, bitte, kriegen es nicht besser hin. Und manchmal hatte ich den Eindruck, dass Jesus sagte, du, das ist für dich ein Problem, für mich nicht. Sag ich, toll, aber ich muss mit leben. Es gibt auch diese Führung, dass Gott uns nicht mehr Kraft gibt, sondern unser Potenzial noch reduziert. Dass wir nicht die Fülle bekommen für uns selber, sondern ein Mangel noch größer wird. Dann bildet unsere Person mit ihrer Schwachheit einen Kontrast. Einen Kontrast zu der Herrlichkeit und zu der Vollmacht Jesu, die trotzdem in uns lebt. Trotzdem zu dem Herrn, der auch durch uns wirkt. Er ist immer noch vollmächtig. Und er handelt irgendwie an anderen immer noch. Ein kostbarer Schatz in einem brüchigen Tongefäß. Wisst ihr, an den Stellen, so verstehe ich es, wird so offensichtlich, dass alles, was an Gutem entsteht, nun wirklich nur von Gott kommen kann. Also, dass es jedenfalls nicht der ist, der hier gerade predigt. Doch mitten darin verherrlicht sich Gott. Und zwar als der Gott, dem nichts unmöglich ist. Abraham, der vertraute Gott. Er glaubte dem Versprechen, dass Gott ihm Zukunft gibt. Gott sagte ihm persönlich einen eigenen Sohn zu. Was Abraham aber 25 Jahre lang an sich selber erlebte, war, dass seine menschlichen Möglichkeiten, ein Kind zu zeugen, Stück für Stück starben. Sein menschlicher Beitrag zu diesem Segen, den Gott verheißen hat, sein menschlicher Beitrag tendierte am Ende gegen Null. Ein Jahr vor der Geburt von Isaak wussten Sarah und Abraham, dass es vorbei war und ihre Körper keine Kinder mehr bekommen konnten. Und sie konnten nur noch müde lächeln über die Aussicht auf ein Nachkommen. Und dann hielten sie Isaak, einen Säugling, in ihren Arm und konnten es nicht fassen und mussten lachen. Ist das nicht seltsam? Ich habe manchmal gedacht, vielleicht hilft es uns gar nicht so sehr zu verstehen, warum Gott die einen so führt und die anderen so. Am Ende braucht es nur eins: Glaube, Vertrauen. Jesus, ich vertraue dir. Bei dir passt das zusammen. Ich habe euch was mitgebracht. Darf ich euch meine Schuhe zeigen? Ich hoffe, im Orient hat das noch eine andere Botschaft, aber genau. Also, vielleicht versteht ihr das als ein Gleichnis, wie Jesus vielleicht das Ganze sieht. Also, ich habe diese Schuhe irgendwann mal erworben. Habe sie aus einem Regal rausgeholt, wo sie sinnlos ihr Dasein fristeten. Genau, da haben sie rumgestanden und sie haben für mich richtig Sinn gemacht. In beiden Schuhen habe ich gelebt, habe ich mich bewegt. Beide Schuhe habe ich bewegt. Und beide haben sich quasi im Glauben mir zur Verfügung gestellt. Diese Schuhe, die habt ihr vielleicht sogar schon mal gesehen, wer auf Schuhe achtet, ich tue das ja nicht. Also, meistens gut gepflegt und glänzend. Ja, ne? Allerdings jetzt doch auch schon ein bisschen alt. Ne? Damit bin ich in Gottesdienste gegangen. Hab gepredigt, hab vor euch gestanden. Also meine Sonntagsschuhe. Ja. Die anderen, was seht ihr? Ein Loch ist im Eimer. Ja. Also wie würdet ihr den beschreiben? Abgenutzt. Kaputt. Danke. Und Fußball, ja. Ganz schön dreckig, wa? Also, lediert, elend, nicht sehr schön. Was sagt das über meine Einstellung zu diesen Schuhen aus? Das ist eine spannende Frage. Was sagt das über meine Einstellung zu diesem Schuh aus? Da hat jemand die Wahrheit gesagt, ganz genau. Also, es gibt diese Schuhe, Leute, ich sag euch, was die aushalten mussten. Die haben Schläge abgekriegt, Tritte, ihr glaubt es nicht, ich kann sie nicht zählen. Die haben Schaden genommen. Und ehrlich gesagt, sogar ich habe sie getreten. Manchmal habe ich sie in Schlamm getreten. Wer versteht das, dass mir diese Fußballschuhe besonders ans Herz gewachsen sind? Danke. Wisst ihr, mit denen fühlte ich mich immer ganz besonders eng verbunden. Die waren sogar noch doppelt gewickelt, damit ich sie nicht verliere. Ihr glaubt nicht, wie viele Kämpfe ich mit denen durchgestanden habe. Sie haben mir treu gedient. Ich habe diesen Schuh extra aufgehoben, weil er so eine starke Botschaft hat. Tja, und nach meinem Willen musste dieser andere viel leiden. Wer von euch könnte jetzt bitte diesem Schuh erklären, dass er mir ganz besonders lieb ist? Das wäre mir recht, wenn ihr diesen Dienst an diesem Schuh tun könnt. Könnt ihr das verstehen? Ist es zu glauben, dass ich diesen Schuh so ganz besonders wertgeschätzt habe, dass ich ihn sogar aufgehoben habe? Ich kann heute bezeugen, das war ein klasse Schuh. Richtig klasse. Ich habe ihn sehr gerne getragen. Ich habe für euch am Ende diesen Schuh, stelle ich euch vor Augen. Nicht das Gebet eines Schuhs, aber ein Gebet, wie ich Jesus mein Vertrauen ausdrücken kann. Es war die Fortsetzung von dem Bund der Erneuerung von John Wesley. Und vielleicht mag ja doch der ein oder andere innerlich oder äußerlich das Gebet mitbeten. Ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir. Stelle mich, wohin du willst. Geselle mich, zu wem du willst. Lass mich wirken, lass mich dulden. Brauche mich für dich oder stelle mich für dich beiseite. Erhöhe mich für dich, erniedrige mich für dich. Lass mich erfüllt sein, lass mich leer sein. Lass mich alles haben, lass mich nichts haben. In freier Entscheidung und von ganzem Herzen überlasse ich alles deinem Willen und Wohlgefallen.